Wenn man so die 60 überschritten hat, denke ich, dann kann man mal anfangen, über die Weisheit des Alters zu reden, oder? Oder nicht?
Doch, ja, schon.
Doch, ja, schon, sagt er hinten einer. Fragen nach der Weisheit früherer Generationen, was sie entdeckt haben, solltest du dir merken. Ich erinnere mich an das erste Pastorentreffen, nachdem wir hier umgezogen waren. So rein Uhr, alles neu. Und dann saßen wir so am Tisch und haben über ein Thema gesprochen. Dann saßen uns gegenüber so auch zwei Kollegen. Und dann meinte der eine zu mir, ich glaube, es war sogar der Benedis, was sagen denn die älteren Brüder jetzt dazu? Und ich dachte, wem macht er das? Ja, man wird älter, aber wird man auch weiser? Und was macht man mit seiner Weisheit? Ich finde es spannend, diesen Vers. Frage nach der Weisheit früherer Generationen, was sie entdeckt haben, sollst du dir merken. Ihr kennt sicher das auch, wenn du mal was wissen willst und dir jemand sagt, frag doch mal XYZ. Was löst das in dir aus? Manchmal, klar, gute Idee. Manchmal denke ich aber auch, möchte ich mir sagen, dass ich keine Ahnung davon habe? Was denkt ihr dann von mir, wenn ich ihm diese Frage stelle? Oder weiß diese Person wirklich mehr, als sie meint zu wissen? Jedenfalls bin ich so ein Typ, der versucht lieber die Antworten erstmal selber rauszubekommen. Dazu gehört auch Bedienungsanleitung, wirklich nur im äußersten Notfall. Muss alles einfach auch so funktionieren. Kennt ihr?
Richtig.
Richtig, ja. Manchmal ist dann kaputt, aber es ist zu spät. Hätte man doch wieder fragen sollen. Ja, es ist manchmal nicht so einfach, manchmal könnte es so einfach sein. Und schwieriger wird es vielleicht, wenn dann junge Leute da sind, die Frage stellen und du eher zu den Alten gehörst. Und dann fragst du dich manchmal, wollen die es wirklich wissen oder wollen die es nur besser wissen? In Hiobs größter Krise bekommt er jetzt diesen Rat, diesen guten Rat seines Freundes, befrage doch die vorige Generation und habe Acht auf das, was ihre Väter erforscht haben. Auch wenn der gute Freund sich im Nachhinein vielleicht nicht als der beste Ratgeber gezeigt hat, das war doch ein richtig guter Rat. Denn dieser Rat bedeutet letztlich nichts anderes wie, du musst das Rad ja nicht noch einmal erfinden. Und das, jetzt kannst du. Du musst das Rad nicht noch einmal erfinden. Den Spruch kennt ihr sicher. Ich habe mal gedacht, was ist eigentlich die offizielle Definition davon? Die Redewendung, das Rad neu erfinden, habe ich gelesen, bedeutet, etwas bereits Bewährtes neu zu entwickeln, obwohl es schon eine funktionierende Lösung gibt. Es wird oft verwendet, um zu sagen, dass man vorhandene Lösungen nutzen sollte, anstatt Zeit für die Entwicklung von etwas bereits Existierendem zu verschwenden. Beispiel, statt das Rad neu zu erfinden, sollten wir die bestehenden Methoden optimieren und an unsere Bedürfnisse anpassen. Man kann also sagen, es geht um Weiterentwicklung statt Zeitverschwendung. Das Rad ist erfunden. Zuerst war es wohl ein Steinrad, später ein Holzrad, dann mit Speichen, irgendwann kam ein Metallrahmen, dann kam der Schlauch dazu. Heute gibt es viele Reifen auch ohne Schläuche schon. Und um das Beispiel mal weiterzuführen, wie würden unsere Räder heute wohl aussehen, wenn jede Generation neu meinte, sie müsste das Rad neu erfinden? Ich glaube nicht, wir wären schon mal luftgefüllten Reifen angekommen. Befrage doch die vorige Generation, heißt es im Buch Hiob. Da geht es zwar nicht um Erfindungen, aber es geht um das Profitieren der jungen Generation von der älteren. In der Wirtschaft scheint es heute vielfach so zu sein, dass man genau das nicht mehr macht. Da erzählte mir einer, der einen sehr hoch dotierten Posten bei Siemens hatte, für viele Projekte verantwortlich war, die wollen uns alle loswerden. Die schicken uns allen vor Ruhestand. Das ganze Wissen mit uns, das geht. Die Jungen haben es ja einfach. Geht einfach weg. KI, ja. Vielleicht irgendwann mal. Momentan ist es noch nicht ganz so weit. Aber nicht nur bei Siemens ist das so, auch beim ERF sagte mir das jemand. Sagt man, wird ganz schnell ausgetauscht gegen diese. Und die Jungen, die wissen manchmal nicht mehr, wie die alte Technik war und wie das funktioniert. Ich glaube, es gilt für viele Bereiche, aber jetzt nicht nur für diese Bereiche. Das gilt auch für die Bibel und den christlichen Glauben. Ich habe mich gefragt, wie mühsam wäre es und wie langfristig oder langwierig, wenn ich meine Predigten, Andachten immer damit vorbereiten müsste, dass ich erstmal stundenlang durch Bibliotheken laufe oder heute im Internet durch zig Dinger mich durch Archäologieforschung durchwühlen müsste, um an die Informationen zu kommen, die andere längst in Kommentaren zusammengefasst haben, in Handbüchern nachzulesen sind. Wie froh bin ich, dass Archäologen Dogmatiker gibt, die sich schon mit so vielen biblischen Aussagen beschäftigt haben und von deren Erkenntnissen ich profitieren kann. Also vorige Generationen, die mir das Umfeld beschreiben, dem zum Beispiel Aussagen zur Bibel gemacht wurden. Und es wäre das Rad neu erfinden, das habe ich auch einmal in einem Kreis erlebt, da hieß es, man darf nur die Bibel nehmen, kein Kommentar dazu lesen, sonst könnte ja was Falsches reinkommen. Da ist das Rad immer wieder neu erfinden. Ich erinnere mich daran, Heitern hatten wir Ende letzten Jahres einen Vortrag von einem Professor, der sich mit Israel und Archäologie beschäftigt. Thomas Kinker wird übrigens im November, so Gott will, die Gesundheit schenkt, auch hier sein zu Vorträgen. Das war hochspannend, von dem zu profitieren, was er herausgefunden hat. Ein Beispiel möchte ich mal nennen, das deutlich zu machen, wie man von dem profitieren kann und manches ganz anders versteht dann. In Johannes 5 lesen wir davon, dass Jesus an dem riesen Lazarett am Teich Bethesda war, in das Lazarett hineingeht, einen einzigen fragt, willst du gesund werden? Der sagt, mir hilft keiner. Es war so, immer wenn das Wasser sich dort bewegte, also in diesem Teich, war ein Teich mit diesem Lazarett, immer wenn sich das Wasser bewegte, der Erste, der hineinkam, war gesund. Und in einigen Bibelübersetzungen heißt, wenn Engel das Wasser bewegte. Und das fand ich schon immer ein bisschen komisch, weil das würde ja so heißen, dass Gott so eine Art Lotterie macht. Wenn du schnell genug bist, dann bist du gesund, wenn nicht, eben nicht. Und die Ausgrabungen haben zum Beispiel ergeben, dass das ein kultisches Becken zwar war, das aber von Zeit zu Zeit nachgefüllt wurde von einem als höheren gelegenen Becken, das man bei Ausgrabungen gefunden hat. Das erklärt, warum zwischen den Wellenbewegungen reinkam. Und dann war auch interessant, dass auf der anderen Seite von diesem Teich eine Asklepios-Stätte war, also so eine Heilerstätte von, sagen wir mal, Dämonen, von Teufelsanbetern. Da passieren ja auch Wunder. Und dann gibt es plötzlich einen Sinn, man merkt, hey, das war gar nicht Gottes Wirken. Das passt auch nicht zur Bibel. All die Jesus begegnet sind, die haben sein Heil gespürt. Wenn man das plötzlich weiß, dann liest sich das völlig anders. Und dann passt es wieder in den Zusammenhang der Bibel. Und ich bin froh über jede Erkenntnis, die wir so nachlesen können, die wir nicht neu, jetzt in dem Bild gesprochen, erstmal nach Israel fahren müssen, nach Jerusalem, gucken, wo das ist, die ganzen Steine abklopfen. Wir können profitieren von dem, was Generationen vor uns herausgefunden haben. Wie oberflächlich und dann auch falsch kann man denken und reden, wenn man immer alles nur von seinem kleinen Horizont aus von dem Heute bewertet und bedeutet oder erklären möchte. Man kann ganz schnell zu falschen Rückschlüssen kommen. Allein die Sache, wir haben die Bibel, warum soll das, sollen die Leute sich das alles notiert haben damals? Wenn ich heute denke, was ich alles lese, dann habe ich nachmittags vergessen. Ja, war früher eine völlig andere Zeit. Da gab es nicht viele Informationen. Da hat man vieles behalten. Konnte man viel besser behalten. Es wurde immer und immer wieder sich erzählt, wir haben kein Fernsehen, nichts anderes. Ganz andere Zeiten wie heute. Wenn ich nur von heute ausgehe, von dem, was ich heute weiß, kann ich ganz schnell auf falsche Erkenntnisse kommen. Und dass uns heute ein unglaublicher Schatz an Weisheit und Erkenntnis zur Verfügung steht, der uns gerade vor den Sackgassen unseres Lebens bewahren will, der eben dafür sorgt, dass wir das Rad nicht mehr wieder neu erfinden müssen, das gerät manchmal aus unserem Blickfeld. Übrigens auch dieser Schatz gerät öfters aus unserem Blickfeld. In Kolosser 2, 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Lernen von den vorigen Generationen. Lernen auch von Christus, von dem, was in der Bibel geschrieben steht. Ich glaube, das müssen wir uns da heute so wissenslastig in Zeit auch mal wieder neu bewusst machen. Es gibt keine Hirnmasse, die auch nur im Entferntesten die Erkenntnisse und die Weisheit und die Größe Gottes verstehen und erklären könnte. Wir können es immer wieder versuchen. Und wir können mit dem, was unsere Väter herausgefunden haben, das verknüpfen. Aber wir werden Gott nie verstehen können. Wir werden Gott nie ganz erklären können. Dazu ist Gott einfach zu groß und unser Hirn zu klein. Und sollten wir es jemals erklären können, werden wir Gott. Und das werden wir nicht sein. Ganz einfach. Darum, wo immer ein Mensch meint, mehr zu wissen, als Gottes Weisheit uns in seinem Wort hat wissen lassen, der leidet schlicht und ergreifend an Überheblichkeit und Größenwahn. Ich lese und sehe immer wieder mal so verschiedene Berichte auch von Wissenschaftlern. Einer davon war Dr. Albrecht Kellner, ein Physiker. Ich glaube, in einem Newsletter habe ich mal einen Hinweis auf ihn geschrieben. So ein Ding zu ihm geschickt, ist einer, der unter anderem die Software für die Raumstation ISS geschrieben hat, also wirklich ein kluger Kopf. Und er hat verschiedene Vorträge gemacht, unter anderem auch über die Entstehung des Weltalls. Und in einem dieser Vorträge weist er nach und sagt, dass die Physik der letzten 100 Jahre Erkenntnisse der Bibel bestätigt hat. Dass bis vor 100 Jahren die Physik gesagt hat, nee, es muss immer schon da gewesen sein. Kann keinen Anfang gegeben haben. Und diese Bibel heißt, am Anfang schuf Gott. Und jetzt sagt die Physik der letzten 100 Jahre, auch Einstein hat wohl dazu beigetragen, nee, es muss einen Anfang gegeben haben. Und auch die Abfolge, wie es in der Schöpfungsordnung beschrieben ist, ist wissenschaftlich eigentlich gar nicht anders zu erklären. Finde ich spannend. Erklärt noch nicht alles. So die 6-Tage-Schöpfung kann man daraus noch nicht ableiten. Aber für mich war das so ein Hinweis zu sagen, in Gottes Wort haben wir eine Weisheit, die wir nicht über Bord werfen dürfen. Die uns weiterhilft. Und ich bin gespannt, was die Wissenschaft alles noch herausfinden wird, wo sie heute sagt, geht nicht. Und dann doch mit der Bibel plötzlich übereinstimmt. Und da ist für mich auch für mein Leben und auch für meine Berufung als Pastor so wichtig, immer wieder auf dieses Buch hinzuweisen. Weil wir darin alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis finden, weil wir damit den Schöpfer des Universums in seiner Weisheit anzapfen können. Er ist schlichtweg die Quelle der Weisheit. Problematisch bei dem Anzapfen dieser alten Quelle und dieser Weisheit ist allerdings auch, dass es nicht so einfach ist, wie mal schnell bei McDonald's vorbeizufahren, sagen, ich hätte gerne einen Hamburger und dann kriege ich ihn ausgeliefert. So, ich stelle mal eine Frage und Gott antwortet. Das Graben dauert manchmal ein bisschen länger, ist ein bisschen mühsamer, aber es ist auch ein wesentlich größer Schatz, der da zu graben ist. Und damit bin ich nochmal bei dem Älteren. Aber acht auf das, was die Väter erforscht haben, oder wie es in 2. Timotheus 1,13 heißt, halte dich an das Vorbild der heilsamen Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe in Christus Jesus. Und hier stellt Paulus sich jetzt als ein Vorbild für Timotheus hin. Er soll sich ihn zum Vorbild nehmen. Paulus ist für ihn so etwas wie ein Vater im Glauben, ein Vater in Christus. Das spürt man auch heraus aus den Briefen, die er ihm geschrieben hat. Nicht nur im Glauben, auch im normalen Leben sollen Väter ein Vorbild sein für ihre Kinder. Ältere sollen ein Vorbild sein für die Jugend. Doch nicht jeder Vater, nicht jede Mutter folgt Jesus nach. Und selbst wenn Eltern Jesus nachfolgen, gelingt es ihnen immer noch nicht, Nachfolge so vorzuleben, dass Kinder oder Enkel es gern von ihnen lernen wollen. Wir sind einfach zu unvollkommen. Damals war ich noch lange nicht 60, als wir in Oberfranken waren, in einer Gemeinde, da war so, glaube ich, die Generation, wie ich noch ein bisschen älter, die so mit diesem Thema kam, wir möchten geistliche Väter und geistliche Mütter sein. Und ihre große Sehnsucht war es, dass sie aus ihren ausgegrabenen Erkenntnissen und Weisheiten das so weitergeben wollten, dass es ihren Kindern, ihren Enkeln und auch allen anderen leicht fallen sollte, sie zu fragen und auf sie zu hören. Und je älter ich jetzt selber werde, umso mehr entdecke ich, dass das eine gewaltige Herausforderung ist. Denn Jüngere denken oft anders. Ja, Elisabeth hat das auch gemerkt, wo jetzt Lea bei euch war. Das habe ich aus manchen Gesprächen auch gemerkt. Das sind einfach einige Jahre dazwischen. Jüngere leben anders. Und Jüngere können nicht so einfach nachvollziehen, warum mir etwas wichtig ist und warum ich etwas tue und warum nicht. Und dann hilft gar nicht der Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Das hat mich selber mal wahnsinnig gemacht. Ich habe früher eine Banklehre gemacht, musste durch verschiedene Abteilungen. Und mich hat mir interessiert, warum wir das gemacht. Und da gab es ganz oft den Satz, wissen wir auch nicht, haben wir schon immer so gemacht. Und dann habe ich abgeschaltet und gesagt, das hilft mir auch nicht weiter. Ich will wissen, warum. Ich will es verstehen. Und ich glaube, müssen wir als Ältere aufpassen, dass wir das nicht übertragen sind, auch im Geistlichen weitermachen. Man faltet die Hände beim Beten. Man macht die Augen zu. Was sind diese ganzen Traditionen, die gut sind, ihre Bedeutung haben? Aber warum tun wir das? Warum? Und sei es jetzt Zeit, in Oberfranken ist mir auch wichtig geworden, dass ein lohnendes Ziel des Alters und des Älterwerdens ist, sich einen Lebensstil anzugewöhnen, der nicht im Altersstarrsinn irgendwann stecken bleibt und bei dem Rechthaberei dann den ersten Platz hat. Ich kenne Menschen, die voller Liebe für Jesus leben. Ganzes Leben. Überall, wo sie sind und wo sie gehen, sind sie dabei, wenn es was für Jesus zu tun gibt. Bibeln haben sie immer da vorbei. Und bei jeder Möglichkeit und auch Unmöglichkeit werden Bibeln anderen in die Hände gedrückt. Auf eine Art und Weise, wenn ich dabei bin, dass ich mich gar ein bisschen verdrücke. Weil ich denke, das ist nicht mehr liebevoll. Das ist aufdringlich. Und wenn ich sowas bekomme, weiß nicht, wie es euch geht, mir haben irgendwas Staats Unterschied, Unterschied, Unterschied. Irgendwann sagt man, egal was um was geht, damit will ich nichts zu tun haben. Man verkörpert dann eine strenge, aufdringliche Art von Nachfolge der man lieber aus dem Weg geht. Aber dann geht man auch Jesus aus dem Weg. Jedenfalls fällt es schwer, von solchen Leuten einen Rat anzunehmen, auf ihre Weisheiten zu hören. Da kommt man ganz schnell auf den Punkt, habe ich bei mir selbst entdeckt, red du mal. Sowieso alles anders, auf uns nicht stimmt. Ich dachte noch mal, es kann doch gar nicht so schwer sein, mal später ein gutes Vorbild zu sein, dass Jüngere gern mal nachfragen. Und heute merke ich doch, es kann manchmal ziemlich mühsam sein, weil ich auch vor allem eine eigene Familie. Und man muss es lernen, immer wieder auch über seinen eigenen Schatten zu springen. Und dort, wo es gelingt, merkt man, es lohnt sich. Und besonders positiv habe ich es erlebt, als ich ein paar Mal schon als Mentor junge Menschen begleiten durfte, die sich auf den Weg gemacht haben, mit Jesus anzufangen. Eine ganz besonders schöne Geschichte. Den hatte ich schon in der Jungschar gehabt. War dann völlig weg vom Glauben, hat wirklich heftige Dinger gedreht. War froh, dass ich nicht sein Vater war, was der alles in Ordnung bringen musste. Und irgendwann taucht er im Gottesdienst wieder auf. Sitzt ganz hinten. Und dann sucht das Gespräch. Dann haben wir über mehrere Monate hinweg uns regelmäßig getroffen. Weiß, beim ersten Gespräch sagt er zu mir, Walter, ich habe jetzt die Bibel wieder auf dem Nachttisch liegen. Ich sage, gut, aber wenn du nicht drin liest, bringt es nichts. Und dann angefangen, Bibel zu lesen. Und das habe ich bis jetzt nie wieder erlebt. Der hat die Bibel in kürzester Zeit verschlungen. Nach wenigen Monaten hat er sie durchgehabt und fing wieder von vorne an. Und dann kam aber jedem Betreffen, du, das habe ich entdeckt, das ist ja toll und das habe ich nicht verstanden. Und man merkte richtig, da wollte einer wissen und wachsen. Und das hat Spaß gemacht, sich darauf einzulassen. Und das zu erleben, ist etwas Wunderschönes. Zu merken, man kann anderen etwas weitergeben und die anderen hören darauf. Und ich glaube, dass das Paulus bei Timotheus genauso war. Sie hatten eine gute Beziehung und Timotheus lernte gerne von Paulus, weil er ihm etwas Wichtiges weitergeben konnte. Und darum, ich darf nicht erwarten, dass andere sich an mir ein Beispiel nehmen, wenn mein Auftreten rechthaberische Tendenzen hat, wenn ich gar nicht auf den anderen eingehe. Wenn ich davon ausgehe, du musst das einfach so machen wie ich. Und ich habe diese Beobachtung gemacht, je älter man wird, umso rechthaberisch wird man in der Regel. Es gibt Ausnahmen, aber die Tendenz ist überall irgendwo da. Und ich hoffe und bete, oder wir hoffen und beten, dass es uns gelingt, nicht ganz so zu werden. Aber auf der anderen Seite, ob man mit 40, 80 oder 100 Jahre alt ist, mit jedem Alter, das man erreicht hat, hat man Lebenserfahrung auch weiterzugeben. Und wer lange schon mit Jesus gelebt hat, darüber hinaus auch manche geistlichen Schätze und Weisheiten auf Lager, die er weitergeben kann. Und da finde ich es so wichtig, dass es uns gelingt, so zu leben, dass man gerade als Ältere, ich rede mal von uns Älteren, uns fragen will, sag mal, warum tust du das? Wie ist das? Da ist ein großer Schritt in diese Richtung gelungen, die Weisheit des Alters weitergeben zu können. Und dort, wo immer wir uns aufdrängen müssen, dann läuft schon etwas schief. Ich glaube, dann müssen wir anfangen zu überlegen, warum ist das so? Warum hört man nicht auf uns? Woran liegt das? Es ist die Aufgabe der Älteren, aber auch gerade der eigenen Eltern und Großeltern, ihren Kindern Lebenserfahrung und auch von ihren Glaubenserfahrungen so weiterzugeben, dass die Kinder es gerne hören und wissen möchten. Dass sie gerne etwas von den Alten lernen würden. Ein viel zu kurzer Höhepunkt meines Vaterseins war die Zeit mit unseren kleinen Kindern, als ich beim Guten Nacht sagen eine Zeit lang ihnen immer erzählte, was ich mit Jesus erlebt habe. Jeden Abend eine andere Geschichte. Die waren mit hellen Ohren dabei. Und als mir die Erzählungen ausgingen, nicht weil ich nichts mehr erzählt hatte, ich hatte nur nichts aufgeschrieben, das hätte ich mir aufschreiben sollen, dann hätte ich viel mehr noch erzählen können. Papa, erzähl uns nochmal eine Geschichte. Wenn wir von Jesus was weitergeben können, was wir selbst erlebt haben, ist das Interessanteste, was Kinder lernen können. Und dieses Zeitfenster war leider viel zu schnell vorbei. Später kam auch nur eine Phase, da kamen sie mit theologischen Fragen. Hin und wieder kommt es immer noch, der eine mehr, der andere weniger, auch mit biblischen Fragen. Das freut uns, das freut mich, wenn sie fragen, Papa, wie siehst du das? Und man es erzählen kann. Und ich merke dann, gibt es aber immer den inneren Kampf an dieser Stelle auch. Nehmen sie es an oder nehmen sie es nicht an? Wenn sie es nicht annehmen, kann ich es akzeptieren, stehen lassen? Wechseln den Blick mal als junger Mensch. Auf der anderen Seite ist es auch ein sinnloses Verprassen von einmaligen Chancen und Möglichkeiten, wenn man als junger Mensch meint, alles besser als die Alten zu wissen. Unsere Eltern leben noch und Wir haben schon angefangen, mal so ein bisschen mehr Fragen zu stellen, weil wir gemerkt haben, Großeltern leben nicht mehr und so manche Fragen hätte man gerne noch beantwortet. Es gibt ihn zu spät. Und auch eine andere Sache, wenn ich von mir rede, wenn ich so an früher vor allem denke, habe ich auch oft den Eindruck gehabt, das haben die Alten schon zu sagen, ich weiß es doch eh besser. Aber letztlich war das nichts anderes, wie der Versuch, das Rad neu zu erfinden und nicht von dem zu lernen, was die anderen bereits wussten. Neben dem, dass wir es als Ältere den Jungen aber leicht machen sollen, uns anzusprechen, uns ihren Fragen zu stellen, ist eben wichtig, dass wir auch nicht davon erwarten, dass sie alles eins zu eins übernehmen müssen. Dass sie genau das so tun, wie wir es getan haben. Und dass sie uns auch nicht ärgern und auch gar nicht zur Besserwisserei verführen. Und für die Jungen gilt, man muss es nicht so machen wie die Älteren. Aber wenn man wenigstens weiß, warum sie was getan haben, was sie nicht getan haben, kann man von diesen Schätzen profitieren und übertragen auf den Alltag von heute, auf die Gesellschaft von heute. Von dem, was Ältere entdeckt haben, kann man auch heute profitieren. Und das kann einem helfen, eine bessere Entscheidung zu treffen. Ihr merkt, das Hören auf die Älteren ist nicht nur eine einseitige Aufgabe für die Jüngeren. Manchmal hat man so den Eindruck, na, die Jüngeren sollen jetzt mal zuhören. Die mussten ja früher auch zuhören. War früher übrigens auch anders, habe ich entdeckt, wie heute, oder? Heute ist nicht selbstverständlich, dass die Jüngeren zuhören, sondern die Jüngeren sagen, wo es lang geht. Muss man auch mit umgehen. Aber das Hören und auf Ältere ist eben nicht nur eine einseitige Aufgabe. Es hat ganz viel auch mit dem zu tun, wie ich als älter gewordener Mensch mit dem umgehe, was ich gelernt habe. Und Vorbild sein darf ebenfalls nicht darauf hinauslaufen, dass irgendwann Menschen sogar vergöttert werden oder das absolute Sagen haben. Wenn der was sagt, dann gibt es keinen Widerspruch. Bei manchen Menschen kann man sogar den Eindruck gewinnen, die so Vorbild sein wollen, sich als Vorbild darstellen, sie wissen alles und haben einen Fanclub, der sie am liebsten kopieren möchte. Das ist übertrieben falsch. Wenn wir etwas kopieren und etwas nacheifern wollen, dann nur einem, das ist Jesus, der vollkommen ist. Denn jedes menschlich gute Vorbild ist nur dann ein gutes Vorbild, wenn es auf Jesus hinweist und es sich selbst in den Mittelpunkt stellt. Und warum ist das beste Vorbild, auf das wir immer zurückgreifen können? Jesus selbst. Petrus schreibt, tretet in seinen Jesu Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorangegangen ist. In Jesus wurde Gott Mensch und einer von uns. Und darum kann er uns zeigen, wie unser Menschsein, unser Leben funktioniert und wie uns die Beziehung zu Gott gelingen kann. In seine Fußstapfen zu treten, heißt aber nicht, dass wir das nicht können, weil sie einfach zu groß für uns sind. Das Wort Gottes stellt uns keinen einzigen Menschen als Vorbild vor Augen, der auch nahezu perfekt ist oder dem das gelungen. Können wir gern was anderes nachweisen aus der Bibel heraus, aber ich finde keine perfekten Nachfolger der ganzen Bibel. Und doch ist die Bibel voll mit lauter geistlichen Vorbildern für uns. Denn an Jesus können wir sehen, wie unser Leben perfekt gelingen kann, auch wenn wir das in dieser Perfektion nie erreichen werden. Aber wir dürfen Lernende sein. Auch bis ins Alter Lernende bleiben. War für mich auch ein total unvergesslicher Eindruck der allerersten Gemeinde, in der ich war, als ganz junger Prediger damals, und ein ganz alter Bruder zu mir sagte, Alter, ich freue mich immer noch, wenn ich was lernen kann. Das habe ich behalten. Da möchte ich auch dranbleiben. Nicht auf den Punkt kommen, ich weiß jetzt alles. Von Jesus können wir immer noch lernen. Auch seine Perfektion werden wir nie erreichen. Und so können Sie vielen geistlichen Vorbilder der Bibel auch dazu ermutigen, dass Sie in all Ihrer Unvollkommenheit, in allem nicht schaffen können, in der Spur Jesu zu bleiben. Zwei, die mich immer wieder da ganz stark beeindrucken, ist Abraham, der als der Vater des Glaubens gilt. Wenn man die ganze Geschichte von Abraham liest, ist es ein ständiges Auf und Ab von Zweifel und Glauben. Von totalem Versagen und bedingungsloser Nachfolge. Und am Ende gilt er als der Vater des Glaubens. Oder David gilt als der Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl seine Biografie Ehebruch und Mord gehörten. Aber er sich nicht von Gott losließ, von Gott immer wieder in Ordnung bringen ließ. Das sind die Vorbilder. Und darum dürfen auch wir zu unseren Fehlern stehen, Fehler nicht schönreden, nicht ausreden, sondern sagen, so wie Gott mich gemacht hat, auch von meinen Fehlern kann ich weiter sagen. sagen, das habe ich falsch gemacht. Musst du nicht nachmachen. Mich ermutigt es jedenfalls unbeschreiblich, wenn ich es beim Älteren immer noch sehe und früher schon gesehen habe, wie das gelingen kann, Jesus nachzufolgen. Oder eben, wie es bei Hiob heißt, Frage nach der Weisheit frühere Generationen. Was sie entdeckt haben, sollst du dir merken. Da profitiere ich von den erfahrenen Weisheiten der vielen unvollkommenen Menschen der Bibel. Und ebenso profitiere ich von geistlichen Erkenntnissen der Väter, die sie uns in Bibelkommentaren, Bibelerklärungen festgehalten haben, wie ich sie heute moderner durch Podcasts und anderes hören kann. Ich kann übrigens auch von jüngeren Leuten lernen. Es gibt richtig gute, junge Leute mit tollen Ausklärungen, tollen Exegesen, von denen ich als Älterer immer noch lernen kann. Und ich profitiere davon, dass Menschen in der Bibel uns begegnen als Vorbilder, die treu geblieben sind. Und diese Weisheiten möchte ich nicht über Bord werfen. Auch nicht, wenn es heute junge Theologen gibt, die ganz anders ticken, die meinen, das Rad richtig neu erfinden zu müssen, indem sie sagen, heute ist alles anders wie früher. Man muss die Bibel heute anders verstehen. So ein ganz klassisches Beispiel. Dann fangen sie an zu studieren, dann kriegen sie gesagt, du hast die Bibel jetzt für die falsche Brille gelesen. Leg mal die Bibelbrille ab und jetzt lernst du die Bibel richtig kennen und sie merken nicht, dass man ihnen eine andere Bibelbrille aufsetzt. Und dann kommt die Kritik rein, dann kommt rein, ja, das kann gar nicht sein, weil wir es nicht verstehen können. Und ich frage mich manchmal, glauben die wirklich, dass der Heilige Geist 2000 Jahre die Christenheit für dumm verkauft hat und erst jetzt die richtigen Erkenntnisse zeigt? Oder gilt er nicht auch, das Wissen, die Erkenntnisse der Väter nicht zu vergessen? Wo Gott sich nicht nur in der Bibel, auch in 2000 Jahren Geschichte immer wieder bestätigt und gezeigt hat, dass sein Wort wahr ist. Nein, es ist unmöglich, dass der Heilige Geist plötzlich eine völlig andere Sicht der Bibel uns gibt. Darum, wer sich immer mehr das Wort Gottes stellt, habe ich das jetzt gehabt? Wer sich immer mehr das Wort Gottes stellt, stellt sich über die Weisheit der Bibel, legt an die Bibel menschliche Maßstäbe an. Und da wird es menschlich. Und da wird es nicht mehr gut. Er stellt sich über Gott. Und das ist nichts anderes, ich habe es mal so verglichen, wie ein geistlicher, pubertärer Hochmut. Solche Phasen mag es geben, aber sie müssen überwunden werden. Wer sie nicht überwindet, bleibt überheblich und verliert das biblische Fundament. Und das ist auch wichtig, dass wir auch als Ältere uns nicht verunsichern lassen. Sagen, nein, Gottes Wort gilt. Auch wenn manche anderen es vielleicht anders sehen mögen. Zu guter Letzt, egal wie alt wir sind, lasst uns von denen lernen, die gute geistliche Vorbilder sind. Prüft es an der Bibel. Das Gute behaltet. Und für jeden, den es immer mal wieder auch so wie mir geht, der feststellt, ich möchte gern so leben, ich möchte gern noch ein besseres Vorbild sein, aber es gelingt mir oft nicht. Dann lasst uns auch dem Zeugnis der Bibel und auch der Weisheit früher Generationen es nachmachen und sagen, dann sieh nicht auf mich, ich habe es nicht geschafft. Aber sieh auf Jesus, dann siehst du, wie es richtig geht. Dafür möchte ich noch beten.